Über Tesla wird gesagt, auch auf einigen YouTube-Kanälen, dass sie das große Ziel, die Trockenbeschichtung der Elektroden in Batteriezellen, nun auch in der Massenproduktion beherrschen. Ist Tesla wirklich schon so weit und enteilt damit der internationalen Konkurrenz? Oder war diese Ankündigung vielleicht ein bisschen vorschnell? Außerdem diskutieren wir heute, ob die Trockenbeschichtung wirklich die Lösung ist oder ob in Zukunft innovative Techniken der derzeitigen Nassbeschichtung neben ihr bestehen werden.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag hier bei Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Liebes Publikum, zu Beginn dieses Podcasts würden wir Ihnen gerne die Arbeit von drei Kollegen sehr ans Herz legen.
Ja, und dazu gibt's auch eine nette Anekdote, nämlich vor knapp 5 Jahren, da kam eine Kollegin von Patrick und mir auf uns zu und war ganz begeistert von einem neuen Wissenschaftspodcast über Physik. Und dieser Podcast heißt Sag mal du als Physiker. Und dann hat sie angeregt, hey, mach doch eigentlich auch mal einen Wissenschaftspodcast mit einem Fokus auf Batterie. Naja, und so war dann Geladen geboren.
Genau, und dieser Podcast Sag mal du als Physiker, den gibt's leider nur bei Audible. Aber jetzt hat die gleiche Dreier-Crew tatsächlich einen neuen, frei verfügbaren Ableger gestartet, der sich mit allen physikalischen Fragen beschäftigt, die so im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen.
Ja, und auch die Physik hinter den Methoden, mit denen wir versuchen, den Klimawandel in Schach zu halten. Und manchmal, da kommen sogar Batterien drin vor.
Dieser Podcast heißt Jetzt mal ganz in Ruhe. Und das macht er auch. Ohne erhobenen Zeigefinger ganz locker erklären, wie das im wissenschaftlichen Zusammenhang mit den physikalischen Fragen so steht.
Ja, zum Beispiel, warum aus rein physikalischen Gründen ein Verbrennermotor leider nicht mehr effizienter machen kann, trotz der ganz tollen deutschen Ingenieurskunst natürlich. Also da sind die drei, Sie hören das gerade selbst, schon sehr, sehr nah bei unseren Themen, die wir ja auch immer in Geladen behandeln.
Wir haben diesen Podcast natürlich unter unserer Folge hier nochmal verlinkt. Jetzt mal ganz in Ruhe. Liebes Publikum, hören Sie da gerne mal rein. Und an dieser Stelle nochmal viele liebe Grüße nach Hamburg. Und jetzt geht's los. Ja, liebes Publikum, es ist mal wieder Zeit, über die Trockenbeschichtung von Batteriezellen zu reden. Und dafür haben wir den perfekten Gast in diesem Podcast. Hallo Marcella Horst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Braunschweig und Kompetenzteamleiterin Semi-Dry und Dry-Coating of Battery Electrodes. Das verspricht ja so ein bisschen schon den Einblick von heute.
Ja, wohl kein Verfahren in der Zellproduktion wird so heiß diskutiert wie die Beschichtung von Elektroden, also das Auftragen des aktiven Speichermaterials auf den Stromsammler. Frau Horst, erzählen Sie uns doch erstmal, warum ist denn dieser Schritt, diese Beschichtung der Elektroden eigentlich so ein Riesenthema?
Also die Elektronenbeschichtung ist ein so großes Thema. Zum einen, weil die Struktur der Elektronenbeschichtung maßgeblich für die Zellperformance verantwortlich ist und zum anderen, weil sie unglaublich viel Einfluss auf die Kostenstruktur, die Effizienz und aber auch die Nachhaltigkeit von Batteriezellen hat. Also der Herstellungsprozess der Elektronenbeschichtung ist derzeit einer der energieintensivsten Schritte in der Zellfertigung. Und wenn man es nun schafft, diese benötigte Energie durch alternative Beschichtungsverfahren oder Trocknungsverfahren zu senken, könnten Batterien günstiger hergestellt werden. Elektroautos wären so dann für die Menschen erschwinglicher und ja, wenn die Batterien gleichzeitig mindestens genauso leistungsstark, aber nachhaltiger werden könnten, könnte das zu einer Art Gamechanger für den Markt werden.
Frau Horst, ich wette, in der letzten Zeit kommen ganz, ganz viele Freunde, Bekannte zu Ihnen und sagen, Mensch, der Cybertruck von Tesla, da sind doch jetzt erstmalig die Zellen schon trocken beschichtet im Einsatz. Da wissen wir ja, dass Tesla und Volkswagen da ja schon ziemlich lange dran forschen. Angeblich haben die von Tesla es geschafft, die Anode schon relativ früh trocken zu beschichten. Die Kathode war dann eher noch so die Herausforderung. Erzählen Sie mal, wie ist da so der Stand?
Die Kathoden trocken zu beschichten ist aus mehreren Gründen herausfordernd und ich kann hier natürlich nur von meinen Erfahrungen berichten. Zum einen liegt es an dem komplexen Kathodenmaterial. Wir haben hier ein Lithiummetalloxid oder ja, es gibt ja verschiedene Kathodenmaterialien, die aus Nickel, Mangan und Kobalt bestehen. Sie haben eine hohe Partikeldichte, sind sehr scherempfindlich und sind schwieriger quasi zu verarbeiten, wie beispielsweise Graphite auf Anodenseite, weshalb sie halt leicht zu verarbeiten sind, diese anodenseitigen Graphite, dadurch, dass sie eine gleitende und schmierende Eigenschaft haben. Also die Kathodenmaterialien besitzen eine höhere Kompaktierungsanforderung und haben eine geringere Fließeigenschaft. Und dann ist es halt schwierig, dieses Produkt quasi gleichmäßig zu verteilen und zu verdichten.
Ja, nun wird von einem echten Durchbruch von Tesla bei der Trockenbeschichtung gesprochen, vor allem bei dem Einsatz in den 4680er-Zellen. Sie waren jetzt bei dem diesjährigen Dry-Coating-Forum in Dresden dabei und da waren auch drei Tesla-Manager und haben dort gesprochen. Und wir waren ehrlich gesagt, Patrick und ich, so ein bisschen überrascht, dass jetzt nach Dresden zu diesem natürlich wichtigen, aber doch eher kleineren Forum dieser Konferenz da drei Tesla-Manager extra anreisen und auch noch dann einen Vortrag halten. Was denken Sie, steckt denn dahinter?
Also es war wirklich bemerkenswert, dass Tesla-Manager auf diesem Dry-Coating-Forum in Dresden präsent waren. Für diejenigen, die dieses oder die Konferenz nicht kennen, das Fraunhofer IWS ist der Organisator dieser Konferenz und ist auch aus meiner Sicht neben Tesla führend in der Trockenbeschichtung, also in der Forschung, der Erforschung der Trockenbeschichtung. Und ja, diese Konferenz bietet halt eine Plattform für Forscher, Materialhersteller, Anlagenhersteller, Zellproduzenten und Endnutzer, um sich halt dort zu vernetzen, aktuelle Trends und Entwicklungen auszutauschen. Und ja, diese Konferenz fand dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Und dass dieses Mal wirklich Tesla-Manager dort gesprochen haben, zeigt ja, wie ernsthaft es Tesla ist, an der Weiterentwicklung der Trockenbeschichtung zu arbeiten und unterstreicht ja auch das Interesse, sich mit führenden Forschungsinstituten zu vernetzen, um auch Partnerschaften zu gründen. Und es ist wahrscheinlich auch einfach sehr strategisch sinnvoll.
Jetzt wissen wir aus den Medien, dass der Tesla Cybertruck da offenbar testweise, pilotweise schon mit den trockenbeschichteten 4680er ausgestattet wird. Wie würden Sie das einschätzen? Sind wir da schon in der Massenproduktion oder ist das immer noch in Kleinserie? Wie würden Sie das da bewerten?
Ob Tesla jetzt bereits bereit ist, die Trockenbeschichtung in der Massenproduktion einzusetzen, ist wirklich eine spannende Frage. So kann ich es erstmal nicht richtig einschätzen. Als es aufkam, dass sie jetzt einen Cybertruck mit einer voll trockenbeschichteten Zelle hergestellt haben, habe ich mich genau dasselbe gefragt, ob das jetzt weitergeführt wird. Ich denke, dass Tesla jetzt in den Jahren sehr viele Fortschritte gemacht hat, aber weiterhin auch große Herausforderungen gegenübersteht und dass wir zu erwarten haben, dass Tesla wahrscheinlich erst vereinzelt Zellen erstmal in bestimmte Modelle einbaut, also in bestimmte Automodelle wie den Cybertruck. Und erst wenn dann die Skalierung wirklich erfolgt ist und eine Massenproduktion der Trockenbeschichtung ist, auch dann zu weiteren Integrationen in anderen Tesla-Formaten integriert wird.
Vielleicht mal zu den Herausforderungen. Wir haben in einem Hintergrundgespräch mit einem Branchenkenner, kann man sagen, gehört, dass Tesla scheinbar bei dieser Skalierung sozusagen in die Massenfertigung bei der Trockenbeschichtung, dass sie da schon im Moment noch massive Probleme haben, weil die Anlagen offensichtlich regelmäßig kaputt gehen und dann eben ersetzt werden müssen und das natürlich sehr teuer ist und dann auch der ganze Prozess unterbrochen wird und so weiter. Können Sie das bestätigen? Haben Sie solche Gerüchte vielleicht auch schon mal gehört?
Diese Gerüchte habe ich auch schon gehört und ich kann auch aus meinen Erfahrungen aus dem Labor bestätigen, und ich habe auch schon mal mit größeren Anlagen gearbeitet, dass es sehr herausfordernd ist, abrasive Materialien zwischen Walzen auf Basis der Trockenbeschichtung zu verarbeiten. Und das ist halt auch zu hohen Produktionsausfällen oder Ausschüssen kommen kann ich halt auch so bestätigen, ja.
Was passiert denn da genau mit den Walzen? Also was ist da das Problem? Warum gehen die Anlagen kaputt, meine ich?
Dort wirken sehr hohe Kräfte und auch Scherungen. Man muss sich das so vorstellen, dass wir quasi Pulver zu einem Film verarbeiten wollen. Und das Pulver muss gewisse Eigenschaften haben. Und gerade auf Kathodenseiten haben wir halt diese abrasiven Materialien, die hohe Kompaktierungseigenschaften aufweisen, aber schlichte Fließeigenschaften und entsprechend hohe Kräfte wirken müssen, damit eine Schicht geformt wird.
Vielleicht mal für alle Laien da draußen, die sich jetzt noch nicht so ganz mit diesem Thema Trockenbeschichtung beschäftigt haben. Ich stelle mir das so vor, im Extremfall hat man ein Pulver, was man jetzt sozusagen in die Beschichtung reinbringen möchte. Oder stand jetzt, ich glaube in der Massenproduktion ist es so, dass das mit einem nassen Teig passiert. Warum eigentlich gibt es nichts dazwischen, eigentlich haben wir uns gefragt. Also wir fragen uns ja nicht nur nass oder trocken, sondern Ihr Kompetenzteam heißt ja offenbar Semi-Dry und Dry-Coating. Das heißt also, es gibt ja wahrscheinlich auch diese halbtrockenen, halbnassen Beschichtungsvorgänge, oder?
Genau, es gibt auch die semi-trockene Beschichtung, so nennen wir sie, wo wir auf Basis von hohen Feststoffanteilen, also sehr geringen Lösungsmittel im Extruder beispielsweise mischen oder Extrudate erzeugen, die wir auch mittels Kalandrierung und dort gleichzeitiger Trocknung der Schicht die Elektroden formen können.
Ja, liebes Publikum, wir haben hier schon mal ausführlich mit Inga Landwehr von Fraunhofer auch über die Trockenbeschichtung gesprochen. Sie können sich das vielleicht nochmal anschauen, wenn Sie das nicht schon gemacht haben. Aber Frau Ross, vielleicht können Sie nochmal so eher kurz zusammenfassen. Was macht denn eigentlich die Trockenbeschichtung aus? Was haben wir denn da für Prozessschritte? Wie sieht das eigentlich genau aus?
Wenn wir über Trockenbeschichtung sprechen, ist es wichtig zu verstehen, dass es unterschiedliche Technologien gibt, wie das Pulver aufgetragen wird und die Schicht gebildet wird. Die sind halt vor allem abhängig von der Binderwahl. Ich unterscheide eigentlich immer gerne in zwei grundlegenden Verfahren. Beide Verfahren beginnen aber mit einem Trockenmischprozess, in welchem die pulverigen Elektronenkomponenten eben gemischt und homogenisiert werden. Und je nachdem, wie die dann darauf folgend weiterverarbeitet werden müssen, hat es andere Anforderungen an das Mischprodukt. Also das eine Verfahren ist die Auftragung des Pulvers auf einen horizontal laufenden Stromsammler, der die lose Pulverschicht durch einen Zweiweizenkalander führt, damit sie verdichtet wird und zu einer Elektrode formt. Hier werden Binder wie beispielsweise PVDF angewendet, die unter Druck und hoher Temperatur schmelzen können. Und hier ist die Anforderung an den vorgelagerten Mischprozess halt nur die homogene Verteilung der pulverigen Komponenten. Das, was wir vermuten, was Tesla anwendet, ist aber ein anderes Verfahren. Und zwar hat es auch andere Anforderungen an den Mischprozess. Also dort wird direkt in einem Spalt zwischen zwei Kalenderwalzen das gemischte Pulver zu einer Schicht geformt durch hohe Differenzgeschwindigkeiten und Druck. Dazu muss das Pulver aber speziell vorstrukturiert sein. Und zwar muss dort ein Binder verwendet werden, der ja jetzt meist PTFE ist und fibrilliert. Er kann, also was ist die Fibrillierung? Er kann mit der sphärischen daherkommenden Form unter Scherung Fäden ausbilden und das passiert unter Scherung und Temperatureinfluss zuerst im Mischprozess und die finale Fibrillierung und Schichtformung dann im Kalanderprozess zur Schichtherstellung. Der so erzeugte Film wird dann später ausgedünnt durch einen Mehrweizenprozess beispielsweise, so wie es Tesla tut, und dann später auf einen Stromsammler laminiert. Das ist dann die finale Elektrode.
Und welche Vorteile erhofft man sich nun von diesem Verfahren? Also wir haben ja schon am Anfang so ein bisschen gehört, es geht da um Kostenreduktion, aber vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassen, was wirklich so die großen Punkte sind, warum jetzt alle irgendwie darauf hoffen.
Also der große Unterschied zu dem Nassfilmverfahren ist beispielsweise, dass wir halt kein Lösungsmittel verwenden, was aufwendig ausgetrocknet werden muss. Das bedeutet, wir sparen uns in der Trockenbeschichtung, große Trocknungsöfen oder lange Trocknungsöfen können so Energiekosten sparen, Materialkosten sparen, auch die Anwendung von toxischem Lösungsmittel, was dann aufwendig wieder recycelt werden muss, können wir uns sparen, und es verspricht halt nachhaltiger zu sein und auch einen geringeren CO2-Fußabdruck zu hinterlassen.
Haben Sie da irgendwelche genaueren Zahlen? Also von wie viel Kostenreduktion oder auch Energieeinsparungen wir da sprechen?
Also die potenziellen Kosteneinsparungen durch die Trockenbeschichtung in der Batteriefertigung wird oft auf 20-30% der Herstellungskosten für die Elektroden geschätzt. Die Einsparung hängt halt von mehreren Faktoren ab, speziellen Produktionsprozessen, Materialien, Energiekosten, Größe der Produktionsanlagen und auch die Ebene, auf der man die Kosteneinsparungen sieht. Weil wenn wir jetzt auf Zellebene schauen, da gibt es eine interessante Studie von P3, die besagt, wenn wir es halt schaffen, die Materialverluste, die in der Trockenbeschichtung bestehen, die durch Randschnitte beispielsweise passieren können, wenn wir die Materialien quasi weiterverwenden können oder wenn wir auch den Durchsatz erhöhen können, also Produktionsgeschwindigkeiten erhöhen können, die Skalierung erfolgreich ist, dann schaffen wir eine Kosteneinsparung von 1-2%. Klingt erstmal wenig, aber hat zumindest im industriellen Maßstab große Auswirkungen.
Sind es tatsächlich diese Prozesse, die man komplett aus der Nassbeschichtung irgendwie löschen kann? Also zum Beispiel diese ganzen Trocknungshallen und Laufbänder? Oder ist es eher die Energiekosten, die man dadurch spart? Vielleicht geben Sie da mal eine kurze Abschätzung, welcher dieser beiden Kostenfaktoren schwerer wiegt.
Also das ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren, aber ich würde es so einschätzen, dass die Energiekosten schon sehr kritisch sind und wir dort ein sehr hohes Einsparungspotenzial haben. Die Größe der Produktionsanlage, also die Ersparnis, die wir durch die Trockenbeschichtung haben, ist halt noch abzuschätzen, je nach nachdem, welchen Trockenbeschichtungsprozess man fährt und welche Peripherien notwendig sind, um diese Anlagen ja zu betreiben.
Wir haben jetzt die ganze Zeit über Tesla gesprochen, vor ungefähr einem Jahr, dreiviertel Jahr. Da war VW ja auch mal ganz groß in den Medien mit Trockenbeschichtung. Erklären Sie doch mal, welche anderen Akteure gibt es denn da noch, die die Trockenbeschichtung vorantreiben, die auch damit bekannt sind oder dafür bekannt sind? Und was machen auch die chinesischen Hersteller? Das interessiert uns natürlich auch besonders.
Also die meisten Automobilisten machen natürlich ein großes Geheimnis um ihre Trockenbeschichtungsprozesse. Von denen, die ich kenne, also generell chinesische Zellproduzenten wie beispielsweise CATL oder BYD, da liegen mir keine Informationen vor, dass sie trocken beschichten. Aber ich denke, ja, wir kennen alle ihre Innovationskraft, dass dort in Zukunft auf jeden Fall Verfahren entwickelt werden, damit sie wettbewerbsfähig bleiben. Aber so von den Automobilisten oder Zellherstellern, die ich kenne, ist beispielsweise LG noch, der südkoreanische Batteriehersteller, ja, on top quasi. Die wollen bis 2028 in Massenproduktion gehen. Ich würde auch das Fraunhofer IWS nennen, die halt mit ihrem Dry-Track-Prozess auch eine skalierbare Lösung für die Trockenbeschichtung bieten. Und was mir jetzt auch immer auf LinkedIn angezeigt wird, AM Batteries, der US-amerikanische Batteriehersteller, mit seiner elektrostatischen Sprühauftragung der Elektrodenbeschichtung scheint auch sehr gute Fortschritte zu machen. Ich weiß nicht, ob das massenproduktionstauglich ist bisher, aber sie haben letztens auf jeden Fall schon ihr erstes Elektrodencoil verschickt.
Erzählen Sie da ganz kurz mal, wie funktioniert das elektrostatisch sozusagen aufladend, sodass sich das Material dann irgendwie automatisch dran haftet, elektrostatisch, oder wie funktioniert das?
Also ich wende diesen Prozess nicht an, bin auch keine Spezialistin da drin, aber soweit ich es verstanden habe, wird das mittels Sprühen, aber auch halt elektrostatisch das Pulver auf eine Folie appliziert und kann dort eine Pulverschicht bilden. Ja, und dazu gibt es halt Anforderungen an das Mischgut, dass es homogen verteilt ist, dass es halt elektrostatisch anziehbar ist und dann darauf folgend in einem Kalandrierschritt dann die Schicht verdichtet wird.
Bei der Trockenbeschichtung, da fühlen wir uns immer so ein bisschen erinnert an die Festkörperbatterien. Das ist auch sowas, da wartet eigentlich jeder drauf und dann wird teilweise so ein bisschen propagiert, naja, wenn wir das dann endlich haben, dann brauchen wir das andere alte Zeug eigentlich nicht mehr, dann hat das ausgedient. Ist das hier auch so? Brauchen wir dann, wenn wir wirklich mal die Trockenbeschichtung in der Massenfertigung einsetzen können, brauchen wir dann keine Nassbeschichtung mehr?
Also es klingt zwar immer so, aber ganz ehrlich, so schwarz-weiß ist die Sache nicht. Das stimmt, die Trockenbeschichtung wird immer als revolutionär beschrieben und sie bringt auch wirklich viele Vorteile. Aber zu sagen, dass die Nassbeschichtung dann ausgedient hat, ist meines Erachtens etwas voreilig. Die Nassfilmbeschichtung ist ein etabliertes Verfahren, über Jahrzehnte perfektioniert, es ist skalierbar und wir haben ja bereits mehrere Millionen Batteriezellen damit erfolgreich nassbeschichten können. Was meiner Meinung nach realistischer ist, ist, dass die Trockenbeschichtung die Nassbeschichtung nicht ganz komplett ersetzt, aber ergänzt. Also beide Verfahren werden ja in unterschiedlichen Anwendungsbereichen nebeneinander bestehen, gerade auch die Festkörperbatterien Anwendung, gerade dort, wo Materialien nicht mit Lösungsmitteln klarkommen, salopp gesagt, kann die Trockenbeschichtung ein Verfahren darstellen, um gerade Festkörperbatterien auf Sulfidbasis beispielsweise herzustellen.
Vielleicht da nochmal an der Stelle, ich habe es ja eben gerade schon gefragt, ob man sich vielleicht langfristig eher in der Mitte trifft, wie bei Festkörperbatterien auch, dass man jetzt die halben Festkörperbatterien oder halbnasse, halbtrockene Beschichtung vollzieht, als dass man immer nur in 0 und 1 denkt sozusagen. Halten Sie das für relevant, dass man am Ende sich irgendwo in der Mitte trifft?
Also Sie spielen jetzt wieder auf den Semi-Dry-Prozess ab. Ich denke schon, dass das ein großes Potenzial hat, gerade weil man, wenn man Semi-Dry unterwegs ist, andere Binder anwenden kann. Man muss jetzt wie in der Trockenbeschichtung jetzt kein PVDF oder PTFE mehr verwenden, sondern kann beispielsweise auf wässriger Basis CMC-Binder verwenden und trotzdem einen Semi-Dry-Prozess anwenden.
Sie haben gesagt, der Nass Beschichtungsprozess wäre skalierbarer. Ist das sozusagen der Historie geschuldet oder würden Sie ganz generell sagen, naja, wie man die Materialien jetzt bei der Trockenbeschichtung anfasst, ist per se nicht so skalierbar?
Dadurch, dass in dem Nassfilmbeschichtungsprozess Lösungsmittel verwendet werden, ist es einfacher, das als Hilfsmedium zu nutzen, um auf eine Breite und Länge auf einem Stromsammler quasi zu beschichten. Die Herausforderung bei der Trockenbeschichtung ist halt dieses Pulverhandling zum einen und zum anderen halt die adäquate Auftragung dieses Pulvers. Und das zu skalieren über eine Breite und in einer gewissen Geschwindigkeit ist halt noch Stand heute sehr herausfordernd.
Aber dann sprechen wir doch jetzt mal ein bisschen über die Nassbeschichtung, was im Moment eben getan wird. Da gibt's ja auch Innovationen, haben wir gehört. Erstmal ganz grundsätzlich, liebes Publikum, wir haben hier bisher immer sehr, sehr häufig über Batteriematerialien einzelne gesprochen und die damit einhergehenden Energiedichten dann, die volumetrischen, gravimetrischen und welche Unterschiede es da gibt. Jetzt ist es aber auch so, dass bei diesem Prozess der Beschichtung tatsächlich auch sehr, sehr viel gedreht werden kann an der volumetrischen Energiedichte, nämlich je dichter und je dünner man diese Elektroden dann tatsächlich bekommt, desto besser ist das dann für die volumetrische Energiedichte. Frau Horst, aber mit welchen Herausforderungen hat man denn im Moment bei der Nassbeschichtung zu kämpfen? Also was sind da die Probleme, die man vielleicht, vor denen man da steht bei diesem Prozess?
Also eine Herausforderung der Nassfilmbeschichtung, die mir einfällt, ist, dass durch die Trocknung an sich es passieren kann, dass der Binder durch die Schicht migriert mit dem Ruß zusammen. Das heißt, wir haben da eine Inhomogenitätsgefahr quasi innerhalb der Elektrode an sich, gerade wenn es auch zu dickeren Schichten kommt. Es ist sehr herausfordernd, mit dem Nassbeschichtungsverfahren dicke Schichten herzustellen, gerade aufgrund dieser Trocknungsstrecken. Und das kann natürlich zu Instabilitäten führen und schlechterer Zeltperformance. Dann gibt es auch noch die Herausforderung der Nassfilmbeschichtung, wenn wir beispielsweise die Suspension mit einem Düsenbeschichtungsverfahren auftragen, kann es zu Randüberhöhungen kommen, wenn man es natürlich nicht super anpasst, aber es kann halt zu Randüberhöhungen führen, was auch zu Stromdichte und Ungleichmäßigkeiten innerhalb der Elektrode und Batterie führen kann. Und natürlich aber auch die Risse, die durch die Spannung, durch die Trocknung entstehen, kann es halt auch zu mechanischen Instabilitäten der Schicht kommen.
Wenn man das jetzt in so einem industriellen Prozess hat, also eben nicht mehr im Labor, wir kennen das hier natürlich aus unseren Einrichtungen, da wird das alles per Hand gemacht mit so einem Rakel und so weiter. Alles natürlich ziemlich witzig im Vergleich zu solchen großindustriellen Prozessen. Aber wenn es jetzt in der Industrie so ist, dass man da vielleicht irgendwelche Unregelmäßigkeiten hat oder sowas, dann hat man wahrscheinlich da überall Sensoren oder wie muss man sich das vorstellen? Es wird dann ständig überprüft, dass man eben dann nicht vielleicht so einen nur kleinen Teil hat, der so eine Unregelmäßigkeit aufweist, weil sonst ist es ist die Zelle wahrscheinlich hinüber, oder?
Ja, genau. Also Fehlstellen will man natürlich vermeiden. Erkennungsanlagen nennen wir das. Im besten Fall kann die detektiert und notiert werden und entsprechend dann als Ausschuss rausgeholt werden.
Wir haben jetzt vorhin über den Trocknungsprozess gesprochen bei der Nassbeschichtung, dass der ja doch sehr, sehr kostenintensiv, energieintensiv ist, dass wir da von so langen Strecken im Prinzip reden. Jetzt haben wir gehört, dass es auch Innovationen gibt, und zwar, dass man einen Laser einsetzt. Können Sie da mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Was bedeutet das und wie weit ist man auch mit diesem Verfahren jetzt schon?
Also ich bin wirklich kein Experte auf dem Gebiet der Trocknung für die Nassfilmbeschichtung, aber das, was ich von meinen Kollegen höre oder auf Konferenzen, es gibt unterschiedliche Ansätze, das Nassfilmverfahren effizienter zu machen und energieneutraler, beispielsweise durch Lasertrocknung oder Nahinfrarotstrocknung oder Induktionstrocknung. Das sind aber alles Verfahren, die zusätzlich zu der konvektiven Trocknung, die bisher in der Industrie angewendet werden können. Also das werden keine alleinstehenden Trocknungsverfahren sein, die komplett die konvektive Trocknung und damit die Luftaufbereitung oder Lösungsmittelaufbereitung ersetzen können. Also diese unterschiedlichen Trocknungsverfahren können theoretisch später als Drop-in-Lösung verwendet werden, aber ich habe es noch nicht gehört, dass sie in einem guten, großen industriellen Maßstab bereits Anwendung finden. Ich glaube, die Diodenlasertrocknung wurde mit 5 Meter pro Minute mal Rolle zu Rolle getestet, aber mehr ist mir auch nicht bekannt.
Jetzt zum Abschluss, wenn Sie das jetzt mal gegenüberstellen, so die neuesten Innovationen in der Nassbeschichtung und eben die Trockenbeschichtung, gibt es denn da vielleicht in der Fertigungsqualität irgendwelche Unterschiede oder ist das im Prinzip eigentlich dann am Ende, wenn man mal beide Verfahren hat, sozusagen nebeneinander laufen, ist das dann am Ende eigentlich egal von außen gesehen?
Also das wäre der Optimalfall, dass die Trockenbeschichtung genau an die Qualität der Nassbeschichtung rankommt. Und dann ja, wäre es genauso, wie Sie sagen, kein Unterschied. Nur, dass halt mit der Trockenbeschichtung wir eine CO2-Reduktion haben und energieneutraler produzieren können.
Uns hören ja ganz viele Leute zu, die ihre Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass wir Deutschen, wir Europäer, verschiedene Fertigungstechniken, Technologien irgendwo in die Welt raustragen. Wo liegen denn jetzt die Patente für all diese neuen Trockenbeschichtungsprozesse, die Sie angesprochen haben, die ja vielleicht die Fertigungstechnik früher oder später irgendwo ja involvieren könnten? Sind wir Europäer, was die Patentlage angeht, stark oder schwach aufgestellt?
Meiner Einschätzung nach könnten wir uns dort verbessern. Ich sehe große Stärken bei den Amerikanern und auch bei den asiatischen Zellherstellern. Aber mit dem Fraunhofer IWS, die ja auch ihr Prozess patentiert hat, können wir hoffentlich irgendwann gut mithalten.
Wenn Sie so eine Wette abgeben müssten, wie lange dauert es noch, dass tatsächlich mal die Massenfertigung von meinetwegen dem Tesla Cybertruck oder meinetwegen von Volkswagen ID dann eben zu 100% trockenbeschichtet werden? Jetzt dauert das eher so 3, 5 oder 10 Jahre.
Also ich denke, wir bewegen uns hier immer noch zwischen 5 und 10 Jahren. Ich möchte mich aber auch nicht aufs Glatteis bewegen. Also von den Beobachtungen, vom Gefühl her, braucht diese Technologie noch mehr Innovation, mehr Zusammenarbeit und ja, dass wir da besser werden.
Ja, Frau Horst, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, was Sie über Teslas Trockenbeschichtung denken. Haben Sie vielleicht auch irgendwelche Gerüchte von irgendwelchen Insidern gehört? Würde uns natürlich wahnsinnig interessieren. Ansonsten schalten Sie wieder ein am nächsten Sonntag, dann hören Sie uns wieder bei Geladen. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.